zusammen. Ewigkeitssonntag, auch Totensonntag genannt. Und dass wir Israel-Gottesdienst feiern und das bestimmt in Tagen, die bei diesem Thema nicht die leichtesten sind. Aber diese beiden Sachen verbinden sich doch viel mehr, als man vielleicht zunächst denkt. Und ich wähle statt Ewigkeitssonntag wirklich auch mal den Begriff Totensonntag. Ein Tag, an dem man daran denkt, an Menschen, die verstorben sind, die nicht mehr da sind, dass man sich Zeit nimmt zum Trauern. Eine gute Sache in dieser schnelllebigen Zeit und wo man eher so den Genuss und dieses das eine und das andere sucht, sich dafür auch mal Zeit zu nehmen, Zeit zu trauern, Zeit zurückzublicken, still zu werden, auch ein Stück Schatten, ein Stück Dunkelheit auszuhalten, weil es auch zum Leben dazugehört. Und gerade wenn ich das gut kann, ist ein ganz wichtiger Punkt für Stabilität und das andere auch vielleicht noch viel mehr genießen zu können, weil es immer auch eine Art Gesundheit in uns fördert. Das Gute ist nicht normal, ist nicht selbstverständlich und kann mir helfen, gerade den Dank mehr zu tun, mich auch mehr zu freuen, weil ich eben weiß, dass es das andere auch gibt. Ich kenne das auch, Menschen verloren zu haben. Und dahin zu gucken ist nicht so einfach, aber ein erster Gedanke. Wie heißt es doch im Psalm 90, Herr, lass uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Unser Leben gut zu leben, gut auszukaufen. Ein erster Punkt, wenn mit dem Thema Tod, um das wir nicht herumkommen, konfrontiert sind, wirklich ist zu nutzen. Herr, ich frage nach dir. Diese Zeit hier ist endlich. Diese Zeit wird mal vorbeigehen und ich weiß auch gar nicht, wann sie für mich vorbeigeht, aber ich richte mich an dich, Gott. Der du das Leben bist, der du der Retter bist, der du größer bist als der Tod, der du größer bist als die Dunkelheit. Und wirklich gut an diesen Punkt immer wieder zu kommen. Vielleicht brauchst du dafür gar keinen toten Sonntag, das geht auch an anderen Punkten darüber. Aber Gutes an diesem Tag zu tun. Und dann eben auch diesen Punkt, dass diese Welt ein ganzes Stück in einem Schatten liegt, von Gott getrennt und dass diese Welt Rettung braucht. Und das ist die Geschichte der Menschheit und so beschreibt sie auch die Bibel. Da ist der Mensch und Gott will ihn retten. Und Gott geht einen Weg, diesen Menschen zu retten und der beginnt vor vielen, vielen tausend Jahren. Eigentlich schon ganz am Anfang, dass Gott die Schöpfung gemacht hat, in sie in einer herrlichen Weise gemacht hat, dass die Schöpfung spricht. In der Bibel steht geschrieben, nichts ist ohne Sprache. Ich weiß nicht, wie weit es bei dir passiert, dass die Schöpfung immer wieder zu dir spricht. Der Himmel ist, glaube ich, so der allererste, wie es Psalm 19 heißt, die Feste, sie verkündigt die Herrlichkeit des Herrn. Wahrscheinlich hast du es auch schon erlebt, du hast an den Sternenhimmel geguckt oder auch an einen tollen Sonnenuntergang oder. Und einfach diese Größe, diese Herrlichkeit, sie spricht in dein Herz. Und sie sagt dir was über Gott, sie zieht deine Seele, sie zieht dein Herz, sie zieht dein inneren Menschen auf Gott zu schauen. Gut, wenn man dafür sich Zeit nimmt, gut, wenn man dafür einen Sinn hat. Ich staune immer wieder auch über, was Gott an Pflanzen oder an Tieren geschaffen hat. Und so ist mir unser Hund, unsere Bella, unsere verfressene 40-Kilo-Dame, immer wieder auch ein Stück, manchmal eine Predigt vom Herrn, wo ich denke, es ist doch nur ein Hund. Und dann sehe ich, dass Gott natürlich, man könnte über dieses ganze Thema Motorik reden, ja? Ist bei dir, bei mir so, ne, wie Gott das geschaffen hat, ne? Also, dieses, oder wenn du mal so einen Fuß nimmst, ja, was da so kleine Knochen drin, ja, und so, aber was hält der an Gewicht aus? Und dann springt man, was ist das brillant? Ich könnte was über Verdauung erzählen, übers Auge und, das ist schon alles brillant, ja? Und das sieht beim Hund auch nicht anders aus. Und es ist ja nur ein Hund, so kleine Hunde wie Joy, ne, ist genau das Gleiche, ja? Und dann gucke ich weiter und merke, dass dieser Hund eine Persönlichkeit hat. Dass der Hund ein Seelenleben hat. Hat auch manchmal ein schlechtes Gewissen. Gestern habe ich sie erwischt. Irgendeiner hat bei uns den in der Küche die Tür zum Mülleimer aufgelassen. Und naja, unser Hund ist nicht so der Gourmet und hat dann den Mülleimer ausgeräumt. Dank an meine Tochter Hanna, die die Schweinerei dann wieder beseitigt hat. So ein Hund kann auch echt unterhalten. Und ich staune dann manchmal darüber, Herr, du musst ja mal darüber nachgedacht haben. Gott muss sich ja mal entschieden haben, so ein Tier so zu machen. Und das ist eben, wie gesagt, nur ein Hund. Aber was hat er nicht alles geschaffen? Da kann Schöpfung zu uns sprechen und sie kann uns helfen und soll uns auch helfen und immer wieder auch gut, sich dafür Zeit zu nehmen. Aber Gott hat auch anderes gegeben und natürlich hat er die Bibel gegeben, dass er zu uns spricht. Ja, dass die Bibel uns etwas über Gott erzählt und dass wir uns nicht einfach eine Meinung über Gott bilden, nicht günstig, sondern hören. Gottes Wort hören und darüber zu schauen, Herr, wie bist du? Weil man kann so viel Meinungen über Gott haben, die gut gemeint sind, aber es ist die Frage, wer bist du wirklich? Und eine Sache, die Gott gebraucht. Und wenn ich die Bibel habe, steht da zu 90%, ab ungefähr geschätzt, was drin, mit einer anderen Größe, die Gott gebraucht hat. Dass Gott sich irgendwann sagte, ich werde etwas Besonderes machen, wie ich den Menschen zeigen möchte, wer ich bin. Und ganz, ganz viel hat Eingang in die Bibel gefunden. Ganz, ganz viel. Und das war dieser Punkt, als er diesen Mann Abraham sah. Vielleicht, wahrscheinlich hat er sich das schon viel, viel früher gedacht, aber irgendwann hat er mal mit diesem Abraham gestartet und da beginnt diese Geschichte Israels. Und ich lese euch nochmal diesen Schlüsselvers vor. Christine hat ihn gerade schon gelesen. Da, mit ihm geht er auf dem Weg, er beginnt eine Geschichte mit ihm und sagt dann, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Irgendwas beginnt er und das ist heute so der Kern meiner Predigt, worum es gehen soll. Gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Warum? Wie ist das gemeint? Wie kommt dieser Segen? Wie kommt dieser Segen? Und man muss ja nun mal sagen, ist ganz wichtig, ich finde, mit Israel gibt es auch eine Art von, es zu extrem zu sehen, dass man auch denkt, jetzt muss ich eigentlich selbst Jude werden, ich muss selbst Israeli werden, was wäre eigentlich das Vollkommene, das Beste. Aber ich glaube, das ist ein Irrtum, wäre eine eigene Predigt. Aber weil Jesus dieses Zentrum ist, an Jesus müssen wir uns anmachen, ihm müssen wir ähnlicher werden. Und ob du dann auf den Fidschi-Inseln wohnst, in Norwegen, in Deutschland, in Grönland, in Russland oder ist doch egal und so, ja. Jesus ist für die ganze Menschheit gekommen. Aber Israel spielt hier eine besondere Rolle und das wollen wir ein Stück ausbuddeln. Denn die Geschichte beginnt ja, Gott schafft den Menschen, die Völker entstehen, um eine lange Geschichte kurz zu machen und er ist Gott für alle Völker, Schöpfer aller Völker, ein Gott, der allen Völkern begegnet, aber es ist extrem dramatisch. Ne? Wir sind noch vor der Sinnflut, ne? Irgendwie entwickeln sich alle irgendwie nicht gut und leider steht dann geschrieben, die Erde war voller Gewalttat und es reute Gott, den Menschen geschaffen zu haben. Sodass Gott praktisch noch einmal Tabula Rasa macht, es kommt die Sinnflut, eigentlich keine tolle Kindergottesdienstgeschichte, wenn man genauer hinguckt, ist eine beliebte Kindergottesdienstgeschichte, wo dann immer lustige Elefanten und Giraffen aus irgendeinem großen Schiff rausgucken, aber eigentlich ist es gar keine lustige Geschichte, sondern echt eine richtig schreckliche Geschichte. Ja, aber danach beginnt etwas Neues. Erstens, Gott sagt, ich werde das so nie wieder tun, das wird vorbei sein, diese Art von Gericht. Und er beginnt etwas Neues und es geschieht die Berufung von Abraham. Wir entwickeln sich wieder diese vielen Völker und bei einem Volk sagt Gott, okay, diesem Volk werde ich mich besonders zuwenden, um ein Beispiel zu setzen. Wie sieht es aus, wenn Menschen wirklich nah mit Gott leben? Wie sieht es aus, wenn ich, der Herr, wirklich Gott dieses Volkes bin, das wie eine Art Leuchtturm entsteht, der in sich eine Art Demonstration ist? Wie ist das, mit Gott zu leben? Wie ist es, wenn Gott der Herr ist? So ist Israel als ein Zeichen, als wie ein Leuchtturm berufen worden von Gott und das beginnt mit Abraham. Und das ist eine Interpretation, wie das gemeint ist. Alle Geschlechter sollen in dir gesegnet werden, in dem Sinne, dass da eine Offenbarung, ein Verständnis kommt, ein Beispiel. Wie ist das, wenn Gott sich zuwendet, dieses ein Segen zu werden? Denn das kann man ja auch ins ganz Kleine nehmen. Ne? Ein Mensch, der für den anderen ein Zeuge ist, wie ist Gott. Ein Mensch, der einem anderen erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Ein Mensch, der einem anderen Menschen hilft, Vertrauen zu Jesus zu finden. Ne? Das kennen wir im Kleinen, ist auch die Berufung eines Menschen, der Jesus nachfolgt. Ne? Dieses Licht zu sein. Ja? Und in dieser Art, wie wir das so auch erkennen, so ist es mit Israel im Großen gedacht gewesen, dass es ein Licht ist für die Völker, an dem sie etwas lernen. So auch aus dieses Thema Gesetz zum Beispiel. Ne? In ihrer Geschichte bekommt auch Israel ja irgendwann das Gesetz geschenkt von Gott als eine Heilsgabe, als eine Bundesgabe. Und dass auch etwas passiert, dass die anderen Völker drumherum lernen sollen, wie gerecht es zugehen soll. Bei uns kommt das Thema Gesetz oft mehr so vor, ja gut, wenn man davon befreit ist und gut, dass wir das nicht mehr tun müssen und so. Ne? Aber eigentlich der Grundsatz, warum Israel das damals bekommt, ist ein Ausdruck der Güte Gottes, dass es gerecht und gut in Israel zugehen kann, in einer Qualität, die nach außen ein Zeichen ist. Und ob es dann der Sabbat ist, ja, sowas kannten andere Völker nicht. Ein Tag, wo man einfach ruhen darf, weil Gott sich kümmert, ja. Oder auch, dass Vergebung geschieht und nicht einfach nur Strafe und. Dass Sklaven nach einer Zeit freigelassen werden. Viele Dinge, die für die Zeit damals total revolutionär waren. Gott wollte an Israel Dinge zeigen. Und ich möchte 3 so eine Beispiele rausgreifen, die er damals tat. Und die praktisch dann ja auch Grundlage waren, um in die Bibel reinzukommen. Die Geschichte mit Abraham selbst. Was lernen wir an Abraham? Für mich, meine persönliche Geschichte mit Abraham beginnt, da war ich 6 oder 7 Jahre. Da war ich bei einer Kinderbibelwoche und Abraham war das Thema. Und dann haben wir dann auch so ein Lied gesungen. Geh, Abraham, geh, Gott zeigt dir. Ne, vielleicht kennt das der eine oder andere. Ja, hier, Erika lacht. Ne? Haben wir ganz kurz nach dem Krieg gesungen, genau. Aber das habe ich mit Begeisterung mit meinen Freunden gesungen und die Geschichte von Abraham gehört. Und da ist auch Sympathie gewachsen und Interesse. Und wenn Sympathie und Interesse wächst, da ist auch etwas, dass man anders zuhört. Aha, Abraham ist einer meiner Ersten gewesen. Ein Jahr später kam dann Mose. Das war auch eine tolle Sache. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Abraham, eine extrem bekannte Person aus der Bibel. Hast du vielleicht von deinem Herzen auch so ein bisschen Zugang zu Abraham gewonnen? Ja, den hat man immer wieder mal gehört. Dann gibt es die Geschichte mit Abimelech, wo er, naja, ein Bock schießen wäre ein bisschen wenig gesagt, also eine echte Katastrophe. Ja, er gibt seine Frau als Schwester aus, so eine Halbwahrheit. Ne? Erst ist es der Pharao, ja. Er macht das zweimal, ja. Gibt seine Halbschwester als Schwester aus. Damals ging das noch. Und irgendwann kommt raus, die Frau ist verheiratet. Gott zeigt das jeweils und bringt das Ganze in Ordnung. Abraham hat Mist gebaut und macht es gleich zweimal. Aber genau im Hinblick, Mensch, ist dir das nicht auch schon passiert? Dass du irgendeine blöde Sache zweimal falsch gemacht hast? Der eine oder andere wird jetzt lachen, zweimal, das wäre schon schön, wenn es nur zweimal gewesen wäre. Und dass man sich wiederfinden kann, ja, stimmt, so ist es mir auch gegangen. Da habe ich mich gefürchtet und habe eine ganz schlechte Entscheidung getroffen, wie ich das Problem jetzt löse und habe mich und andere nur noch tiefer reingeritten. Ja, genauso wie bei dem Abraham. Aber dann auch diese Gunst, ne, wo Gott dem Abraham immer wieder begegnet und auch Freundschaft ist, ne? Dann redet er mit ihm über Sodom und Gomorra und es gibt diesen Gespräch, wo Abraham mit ihm handelt, du, wenn da 50 Gerechte, wenn da 30 Gerechte, wenn da 10 Gerechte sind und so. Und das Ganze beginnt, dass Gott sagt, sollte ich meinem Freund Abraham das nicht mitteilen, was ich da vorhabe? Aha, mit Gott kann man Freundschaft haben. An diesem Mann Abraham ist meines Erachtens die erste Geschichte in der Bibel, ich meine, es ist auch nicht viel davor, ne? Ist ja, geht ja hier in 1. Mose 12 geht's los. Mit Gott kann man persönliche Beziehungen haben und Abraham ist das erste Beispiel. Und du und ich dürfen das daran lernen. Kann das mein Herz berühren und kann mir Abraham ein Stück wie ein Freund werden? Wunderbar. Und dann mache ich einen großen Schritt und komme zu Mose. Welch eine große Geschichte. Und die Bibel offenbart hier an einer Stelle, ja, nicht Gott als Freund, ja, der persönlich sich dann zuwendet und dann wird etwas auf die Beine gestellt im Sinne von ein Volk entsteht, Sondern ein Volk ist da und Gott, der Gewaltige, der Mächtige, der wundertuende König. Welch eine Abenteuergeschichte. Und ich weiß noch, das war meine erste Kinderfreizeit, die ich besucht habe. Und da war Mose denn das Thema. Und das, was war das für eine coole Abenteuergeschichte? Und wenn ich sage Abenteuergeschichte, sage ich, hey, das ist was fürs Herz, das ist auch was Spannendes. Und dann bin ich mit Mose, habe ich das so erlebt, so dieses Abenteuer. Und manches Mal später, als ich das dann las, dann wieder. Und wieder bin ich mit Israel unterwegs. Die Bibel lädt uns ein, immer wieder ein Stück in die Geschichte Israels einzutauchen und mit Menschen aus diesem Volk unterwegs zu sein, mit ihnen zu lernen, mit ihnen Gott kennenzulernen. Praktisch wie ein guter Freund, zu dem ich immer wieder zu Besuch komme und Gott kennenlerne. Und diese andere Seite oder eine weitere Seite von Gott kennenzulernen, dieser Gewaltige, der Wunder tut. Und dies darf auch mein Gott sein. Und es entsteht auch ein Bild von Befreiung. Denn das Alte Testament ist im Wesentlichen eine Vorbereitung für das Neue Testament, wenn der Sohn kommt, den Sohn empfangen zu können. Das ist der Hauptzweck, glaube ich, des Alten Testamentes, für den Sohn bereit zu sein. Der Vater sendet den Sohn, um Bilder zu haben, Verständnisse zu haben, ein offenes Herz zu haben, ein erwartendes Herz zu haben, den Sohn, den eigentlichen Retter, zu empfangen. Ihn als König zu empfangen fürs eigene Leben. Ihn als König zu ehren, ihn zu lieben und ihm zu folgen. Weil das, was Gott, ich sag mal, im Kleinen getan hat mit dem Exodus, die Weltmacht Israel, die Weltmacht Ägypten zu beugen und dieses Volk Israel zu befreien, war das Kleine. Ist schon Hammer, das Kleine zu nennen. Aber das Große ist, dass dann aus der Macht des Feindes und der Macht des Todes Jesus die Menschheit rausführt. Der Exodus, der Auszug aus Ägypten, ist das kleine Bild für das Große, was Jesus dann tut, aus der Macht von Tod, Teufel und Sünde, die Menschheit rauszuführen ins Leben, ins neue Land. Und ein Prinzip, wie Gott oft handelt, ein Bild zu schaffen, was uns hilft, das Größere dann zu verstehen. Und wieder bin ich mit Israel unterwegs. Gott, der Befreier, den wir alle brauchen. Vielleicht ist das sogar für den einen oder anderen heute Morgen eine wichtige Botschaft. Ja, ich brauche Gott als Befreier, aber irgendwie fehlt so viel Befreiung in meinem Leben. Und die Bibel spricht immer davon wieder, dass wir Glauben brauchen. Lass das Alte Testament etwas sein aus der Bibel, was dir hilft, Glauben zu entwickeln, Überzeugung wirklich zu entwickeln. Hebräer 11, Vers 1, ne? Überzeugt von einem etwas, was man nicht sieht, überführt sein von Dingen, die man nicht sieht, ist Glaube. Und davon wird unter anderem das Alte Testament helfen, dass wir Gott als diesen Befreier sehen können und diese Machttaten, die er damals getan hat gegenüber dem Pharao in Ägypten, wo er seine Macht und Gewalt demonstriert, was er bei Jesus im Großen umgesetzt hat, was dir und mir dienen soll, wer Gott dich befreien will. Aus Dingen, was es auch immer ist. Ist es Angst? Ist es Depression? Ist es Schuld? Ist es Bindung? Sind es irgendwelche Süchte? Sind es irgendwelche Menschenbindung? Gott ist ein Befreier. Und er hat das an Israel gezeigt, damals mit dem Volk. Wie wundervoll. Man könnte sagen, danke Israel. Denn der Weg in dieser Berufung von Gott, dieses Volk zu sein, was das zeigen soll, ist natürlich auch nicht immer leicht. Ich gucke mir manchmal dann auch einen Mose an oder später einen König David, auf den komme ich auch gleich noch, wo ich denke, das sind zwar tolle Geschichten, aber das muss man erstmal gehen, diesen Weg. Danke Israel, danke. Und so komme ich jetzt auch zu David, die nächste Abenteuergeschichte. Ich weiß nicht, ob das für die Frauen der Schöpfung auch so cool ist, diese Abenteuergeschichten zu lesen. Wir Männer neigen immer dazu, okay, Inge, du lächelst zu, ne, okay. Aber dass man sich an einem David so und so begeistern kann. Und da ist die Geschichte, ich sag mal, die Geschichte eines Königtums. Gott errichtet ein Königtum. Mit Saul geht es los, ist ein Staat, verläuft nicht ganz so, wie es Gott geplant hat, aber es geht weiter und der eigentliche große König Israels, es gab auch größere Könige, aber der größte König Israels war der David. Ein Königreich. Und auch hier, es ist das kleine Königreich. Die Demonstration in der Bibel, was stellt Gott sich vor? Gott stellt sich ein Königreich auf Erden vor, das ihm dient, das seins ist. Das stellt Gott sich vor. Hat Gott im Kleinen demonstriert, mit David und dem Königtum damals. Und im Großen hat es Jesus dann umgesetzt. Durch den Sieg am Kreuz und der Beginn seines Reiches, der erhöhte Christus, der regiert und der sein Königreich ausbreitet auf Erden. Ich finde es auch so wichtig, Jesus ist der König Israels, natürlich. Aber ich glaube, er ist auch der König von Russland, von Deutschland. Er ist vor allen Dingen der König der ganzen Erde. Und in der Bibel lese ich auch, er ist der König aller Könige. Oder ich lese in der Bibel auch, er ist das Haupt über alle Mächte. Das heißt nicht nur irdisch der König, er ist auch im Unsichtbaren der König über alle Dinge. Ja, er ist der König Israels, aber er ist auch der König aller Könige. Und als der möchte er auch geehrt werden, gesehen werden. Und das ist das Evangelium, weil es um die ganze Erde geht, um die ganze Menschheit geht. Er ist der König. Und wieder ist es Israel, wieder ist es ein Jude, in dem Fall der David, der das zeigt, der langsam seine Schritte geht. Es ist eine lange Geschichte, bis er König wird. Der Punkt, wo er gesalbt wird, bis da, wo er wirklich auf dem Thron sitzt und vor allem, bis er dann auf dem Thron sitzt für ganz Israel, erst nur in Beersheba. Ja, es dauert Jahre, bis er wirklich dieser König wird. Aber die Bibel nimmt uns mit auf diese Geschichte eines Mannes, der Gott sein Herz gibt und der scheitert. Mehrmals. Die meisten kennen die Bathseba-Geschichte, aber das ist nicht die einzige Geschichte. Es gibt diese andere Geschichte von David, wo er richtig, richtig daneben haut und da ist es nicht ein Toter, da sind es nicht das richtige, 70.000. Ich weiß nicht genau, ich glaube 70.000, dass als er das Volk zählen lässt, ein großes Drama passiert im Volk. Und David haut richtig daneben, er lässt sich vom Stolz verführen, wie groß Israel geworden ist. Er wird gewarnt von seinem Herrführer Joab, nein, tu das nicht, sollte diese Sünde passieren. Er sagte doch und es passiert. Und es kommt das Gericht des Herrn, er darf wählen, welches Gericht er wählt. Er wählt dann die Pest und an diesem Tag 70.000. Aber er demütigt sich und sucht Gottes Vergebung. Das Entscheidende, David hat nicht alles richtig gemacht. David war nicht ohne Sünde, aber er hat sich vom Herrn immer wieder gebeugt und seine Gerechtigkeit von ihm gesucht. Das war sein Hauptmerkmal. Ich weiche nicht von meinem Gott, ich bin ihm treu. Im Guten, was ich tue und im Schlechten, was ich tue, indem ich wieder zu ihm zurückkomme. Und wir können an dem Leben dieses Menschen lernen, über Gutes und Schlechtes mit Gott verbunden zu sein. Dass unsere Sünde uns nicht in dem Sinne von Gott trennen müssen, dass es dann vorbei ist, sondern dass die Sünde überwunden werden kann und wir wieder neu anfangen dürfen, mit ihm verbunden bleiben dürfen. Danke für das Leben von David. Danke für das Leben der anderen Männer und Frauen in der Bibel, in das wir eintauchen dürfen, Gott kennenzulernen. Israel, dieser Raum, den Gott geschaffen hat, diese Menschen, mit denen wir unterwegs sein dürfen, ihn kennenzulernen. Und dann geht die Geschichte im Neuen Testament weiter mit diesem Juden Jesus, der andere Juden beruft. Und ob es jetzt ein Petrus ist, ein Paulus ist, ein Jesus ist, Worte, die bei dir vielleicht zu Hause im Kalender, auf dem Kalender hängen, die du dir in dein Buch geschrieben hast oder manch einer hat sich sogar so tätowieren lassen. Egal. Oder wo Wort Gottes in dein Herz gesunken ist. Vielleicht ein Wort, das da sagt, ich habe dich je und je geliebt. Ein Wort aus der jüdischen Prophetenliteratur. Ja? Ich werde dich nie verlassen. Oder ein anderes Wort. Das, was ich in dir angefangen habe, ich werde es auch vollenden. Aus den Briefen aus dem Neuen Testament. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Brief es steht, aber ich weiß, dass es auch ein Jude war. Ein edler Platz, den Gott gebraucht hat. Und das kann uns verbinden. Und so geht es auch mir, dass über diesem Weg, den ich gegangen bin, war es ein Weg mit Abraham, war es mit Mose, war es mit Paulus, lese die Apostelgeschichte oder, da ist ein Stück Verbundenheit entstanden. So fühle ich mich ein Stück verbunden mit Israel, weil ich sozusagen immer wieder mit einem Stück Israel unterwegs geworden bin. Also auch so emotional, dass ich ein Stück Verbundenheit mit Israel spüre und Israel auch liebe als ein Volk, als ein Ort, was, sage ich mal, Gott geschaffen, immer wieder berührt hat. Und sehr wohl ein Ort, wo immer wieder auch Dinge schiefgegangen sind, weil anders kann es mit Menschen auch gar nicht laufen, dass Menschen immer wieder Vergebung brauchen. Aber wohl wissend, dass Israel nicht der heiligste Platz auf Erden ist, das glaube ich zumindest, sondern der heiligste Platz auf Erden ist immer da, wo Menschen mit Jesus wirklich verbunden sind und wo sein Blut gereinigt hat. Ich glaube, dass es nur diese Heiligkeit auf Erden gibt, durch Jesus Christus. Aber trotzdem mit diesem Jesus verbunden zu sein. Und nun will ich nochmal auf diesen Punkt kommen, aber irgendwie ist Israel jetzt ein Staat, der Jesus nachfolgt? Sind alle Juden Christen oder so? Das weiß man ja auch, dass das nicht so ist. Und da ist immer wieder auch in der Kirchengeschichte eine Irritation und manche schlimme Sache passiert, weil man durcheinander gekommen ist. Und wir wollen mal einmal in Römer 11 gucken und wollen uns mal den Text aus Römer 11 angucken, weil die Bibel genau das beschreibt, darüber spricht und eigentlich lässt es sich sehr gut einordnen. Das wollen wir versuchen, ob das jetzt rüberkommen kann. Und ich lese mal aus Römer 11, ab Vers 25 bis 29. Da schreibt also der Paulus: Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihnen nicht gereuen. Das ist ein Schlüsselvers, oder das sind Schlüsselverse, die, sage ich mal, dieses Thema eigentlich ganz schnell auflösen können. Und ich fange mal von hinten an und gehe von hinten nach vorne in diesem Textabschnitt. Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Das ist ein Stück das Evangelium, an das wir glauben. Gottes Treue, Gottes Gnade. Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Gott hat einmal einen Menschen berufen: Du bist mein Kind. Mit dir will ich leben. Und dieser Mensch hat Ja gesagt, dieser Bund ist entstanden. Und dann kann viel Gutes laufen, es kann aber auch viel schief gehen. Und dieser unscheinbare Satz, an dem kann sich jemand festhalten. Was heißt denn, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen, Gottes Bund kann ihn nicht gereuen. Er schließt mit jemandem einen Bund und er hält fest, auch wenn er nicht festhält. An anderer Stelle heißt es, auch wenn wir untreu werden, kann er sich selbst nicht untreu werden. Er hält fest. Er hält fest. Und so ist es auch bei Israel. Er hat Israel berufen und er hat Israel nicht verlassen. Bei all dem, was auch jetzt nicht gut gelaufen ist. Und nun geht es weiter und es ist eine gute Beschreibung dessen, wo wir heilsgeschichtlich auch gerade stehen. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Den zweiten Satz, den zweiten Teil dieses Verses habe ich gerade versucht zu beschreiben. Aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Sie sind erwählt worden und Gott ist mit ihnen unterwegs, Gott nimmt sie in den Dienst und es kann zu uns sprechen, wir können auch eintauchen. Und wir können Israel lieben. Sehr wohl ist es aber noch, dass es eine Mauer gibt, ja? Dass Israel sich dem Evangelium nicht in größerem Maße zugewendet hat. Es gibt einige messianische Juden, aber im Großen und Ganzen nicht zugewendet. Feind hört sich jetzt sehr hart an, ja, hört sich jetzt sehr hart an, heißt aber einfach nur Trennung. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Das ist jetzt also keine Art von Ärger, von Hass, was ich was. Diese Erkenntnis ist nicht da, denn oben, Vers 25, ja, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Ja? Es gibt, an anderer Stelle heißt es, eine Decke über ihren Herzen hängt. Da ist etwas, was sozusagen wie gestoppt ist, Gott zu erkennen, bis die Vollzahl der Heiden erreicht ist, und dann wird diese Decke weggenommen werden. Und dann sind wir bei Vers 26. Und so wird Zukunftsform, so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. In Römer 11, am Anfang steht es nochmal ganz ausdrücklich, und ich bedauere das so tief, dass das in der Kirchengeschichte irgendwie lange Zeit überlesen wurde, weil man dachte, Gott hat sein Volk verworfen und es gab schlimme Zeiten in der Kirchengeschichte. Obwohl doch klipp und klar geschrieben steht in Römer 11, Vers 1 und Anfang von 2. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn ich bin auch ein Israelit von Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Steht ausdrücklich in der Bibel. Ich weiß nicht, wie die Kirchengeschichte das geschafft hat, das zu ignorieren. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Aber, nochmal, Vers 28, es gibt eine Zwischenstation. Geliebte um der Väter willen, auch wie kannst du dich selbst sortieren? Ja? Aber mit dem Evangelium noch nicht verbunden. Aber die Verheißung, und Gott erfüllt sein Wort. Gott erfüllt sein Wort, 26, und so wird ganz Israel gerettet werden. Es wird also eine Art weiteres Wunder geben. Es ist ein Wunder, dass seit der Mitte des 20. Jahrhunderts Israel gesammelt wird. Die Aliyah läuft und sie läuft weiter. Gott ruft die Juden aus aller Welt zusammen und füllt diesen Staat Israel. Das geht weiter. Das ist bemerkenswert. Über viele, viele Jahrhunderte war das nicht so. Seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts ungefähr passiert das, dann 1948 die Gründung des Staates Israel, die Aliyah verläuft weiter. Und ein weiteres Wunder wird sein, dass es irgendwann eine gewaltige Welle in diesem Volk geben wird, dass dieses Volk sich wahrscheinlich in einem sehr kurzen Prozess zu Jesus wenden wird. Es wird gerettet werden. Das steht hier in Vers 26. So wird ganz Israel gerettet werden. Ach, was ein Hammer. Nicht so, es wird Rettung in Israel geben, ja, da werden ein paar gerettet, sondern es wird ganz Israel gerettet werden. Und Gott wird in seiner Weisheit das so machen, wie es gut ist. Aber mit dem Grund, heißt es hier, ist auch in Römer 11, bis die Vollzahl der Heiden erreicht ist. Gott macht es in seiner Gerechtigkeit. Aber wir können es in unserem Herzen festhalten. Gott macht das Ding und es ist auch ein Stück einfach Gottes Sache. Aber dass wir das, was Gott getan hat durch Israel, was wir in der Bibel auch dann bezeugt haben, dass wir das annehmen und wir dürfen Israel dafür ehren und, wenn es zu deinem Herzen kommt, auch Israel lieben. Danke, Israel. Wir wollen noch mal eine Folie weitergehen. Denn dieses Ganze ist ja nicht nur irgendetwas, sondern es geht um eine große Sache. Darum, dass Gott Menschen retten will. Und ich lese euch aus dem Kapitel davor, Römer 10, die Verse 9 bis 12. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, und wer dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, er ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Und auch bei diesem Textabschnitt fange ich wieder an. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Er ist über alle derselbe Herr. Nicht er ist der Herr Israels und irgendwie müssen wir jetzt auch zu Israel werden und sonst wie, sondern es gibt Judenchristen und es gibt Heidenchristen. Und sage ich, Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt es nicht nur Judenchristen, weil die Erde ist so viel größer als nur Israel. Die Menschen, die Gott geschaffen hat, ist so viel größer. Die Menschen, die Gott liebt, sind so viel mehr auch als Israel. Gott möchte eigentlich, dass kein Mensch verloren geht. Ob er in Japan lebt, auf den Falklandinseln, in Mexiko, auf Sylt oder wo auch immer. Gott möchte, dass kein Mensch verloren geht. Und ich glaube, dass wir gerade in dieser Sicht, Gott liebt Menschen. Gott möchte Menschen retten. Israel auch den größten Gefallen tun, denn dafür, um diese Botschaft und dieses Ziel zu erreichen, hat Gott Israel berufen. Gerade dafür. Gerade dafür gab es die Geschichte mit David, dass wir diese Dinge an ihm lernen. Oder ob es Mose, Abraham oder wie sie alle heißen, sind. Gott möchte Menschen retten. Man muss nicht, um heiliges, frommes Ding zu erleben und zu dienen, nach Israel gehen, sondern das geht hier in Forchheim. Hier gehen Menschen verloren. Hier leben Menschen in Dunkelheit. Hier leben Menschen in Ketten, wie immer diese Ketten auch heißen. Und sie brauchen diesen Jesus. Sie brauchen das, was hier in Vers 9 und 10 steht, passiert. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Und warum können wir das? Weil wir Gott zugehört haben. Weil wir das mitgekriegt haben. Vielleicht, weil du dich gedemütigt hast. So ist mir mal gegangen. Ich war Mitte 20 und habe mich dann gefragt, Mensch Mike, bist du eigentlich verrückt? Du glaubst an so ein altes Buch. Kann das denn wirklich sein? Du bist so ein junger, aufgeweckter Typ, studierst hier bist und jetzt, das kannst du nicht machen. Aber irgendwie funktioniert es doch. Also ganz blöd ist das auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Und entschied mich dafür zu sagen, okay, wegtun will ich es auch nicht. Irgendwie einfach denken, das passt alles, passt auch nicht. Ich probiere das jetzt, ja. Ich setze mir ein Zeitfenster und probiere Gottes Wort aus, ob das so passt. Und wenn, dann kann ich es ja immer noch sein lassen, aber das will ich machen. Und was war es dann, was dann nach einiger Zeit, ich weiß nicht mehr wie lange, aber es war relativ bald passierte. Ich las doch tatsächlich eben gerade eine Geschichte von Abraham und fand mich in seinem Herzen wieder. Und dann wusste ich, boah, Abraham ist so zeitmäßig ungefähr 2000 vor Christus, von heute also 4000 Jahre, also wirklich weit weg, ja. Wenn du einen alten Text in der Bibel suchst, bist du bei Abraham ganz gut aufgehoben, ne? Und dann dachte ich, okay, wenn dieser alte Text, dann passt das. Egal, ist es alt, wie es alt, aber Gott ist eben Gott und Gott kann das gebrauchen. Danke für den ersten Mann Israels, als Gott dieses Volk schuf und beruf. Und das soll Israel tun, dass es zu uns spricht, dass sich Herzen zu ihm wenden, dass Jesus der Retter ist. Israel dient dem Herrn. Und ich möchte am Schluss noch sagen, manchmal wird gesagt, Israel sei die Wurzel. Israel ist kostbar und ich hoffe, es ist ein Stück deutlich geworden. Und Jesus war Jude. Und ich hoffe, dass ich irgendwann auch die Gelegenheit habe, nach Israel zu kommen. Ja, ich liebe Israel. Ja, und ich traf mal eine Jüdin, die sagte, ich stehe da im Negev und ich sehe die Berge. Und sie sagte, es ist mir, als wenn mich, wenn ich da hinkomme, als wenn mich diese Berge umarmen, weil ich mich dort so zu Hause fühle. Und ich war dort nicht, aber ich konnte mit ihr fühlen. Ja, und ich habe einen ganz guten Zugang und liebe auch die Bibel und so. Ja, also ich liebe Israel. Aber ich glaube, die Wurzel, die in Römer 11 beschrieben ist, ist der Herr. Der Herr trägt. Und die Zweige sind die Heidenvölker oder ist das Volk Israel? Es ist dort von den Zweigen die Rede, die ausgebrochen sind. Und das sind dann für einen gewissen Zeitverlauf, ne? Gott, ganz Israel wird gerettet, ja? Ist für einen Zeitverlauf, ja? Sind sie raus und zur Gnade der Nationen, ne? Weil Gott alle Menschen retten will. Dass er sie einfropft. Aber worin denn? Wer ist denn der Stamm und die Wurzel? Und wisst ihr was, wenn ich die Bibel lese und wenn es darum geht, wer hält, und jetzt nicht nur Menschen, wer ganze Völker hält, machen das nicht Menschen. Irgendwie sagt mir die Bibel, der Mensch ist wie ein Hauch. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er sagt auch, ohne mich könnt ihr kein Haar weiß oder kein Haar schwarz machen. Dass wir ganze Menschen leben oder ganze Völker halten, glaube ich, können wir nicht. Kann auch kein Volk Israel. Ich glaube, der Stamm und die Wurzel ist der Herr. Der Herr hält Israel. Und wenn es heißt, rühme dich nicht gegen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich, ist der Felsen ist, der trägt, ist der Herr. Ich sage es nur zur Gesundheit, weil man kann Israel meines Erachtens auch einen Schaden tun, indem man es einer ungünstigen Weise überhöht, sodass der eigentliche Nutzen und Segen eigentlich ein Stück verloren geht. Und ich glaube, gerade in dieser Einordnung unter Christus, der Christus für alle Menschen ist, kommt gerade diese Fülle, diese Fruchtbarkeit und diese Liebe auch gerade zu einer fruchtbaren Dimension. Und dass wir Heidenchristen gemahnt sind. Glaubt nicht, ihr seid was Besseres. Ne? Vor Gott sich irgendwie doof zu rühmen, ist einfach immer eine schlechte Idee. Sondern seid demütig. Danke, Herr, dass du uns einfropfst in dein Volk. Ich glaube, dieser Stamm ist Christus und die Wurzel ist der Vater oder auch zusammen ist es Christus. Und dass wir eingefropft sind für diesen Gott, der alle Menschen retten will. Und für dieses Licht und diese Botschaft, die er durch Israel gegeben hat und die wir zu einem gewaltigen Maß in der Schrift lesen. Lasst uns immer offen sein und Israel segnen. Amen.